Was für Müll sind wir da? Debatte, das ist alles so kacke. Wir sind alle so eine Scheiße. So. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe von Didi Talk, dem Wrestling-Podcast. Ein weiterer Podcast, den die Welt nicht braucht, über ein Thema, was die Welt nicht interessiert. Was könnten bessere Grundvoraussetzungen sein, um sich wieder mal hier zusammenzufinden? Heute erklären wir euch zu Beginn unserer Podcast-Karriere erst einmal unser Thema. Denn der gemeine Mensch des 21. Jahrhunderts hat vielleicht schon längst das kulturelle Phänomen des Professional Wrestlings überwunden und als pubertäre Randerscheinung klassifiziert. Nur Menschen wie wir gucken das irgendwie immer noch. Und warum das der Fall ist, das wollen wir euch heute näher legen. Dazu zerlegen wir Wrestling in all seine Einzelteile oder zumindest die, die es sich zu erklären lohnt, wenn man davon noch nie gehört hat. Und versuchen das so interessant wie möglich zu gestalten. Den Anfang macht Felix.
Ja, vielen Dank, wunderbar. Die Frage, mit der ich mich jetzt auseinandergesetzt habe, ist, was ist eigentlich Wrestling? Jetzt hat jeder eine mehr oder weniger akkurate Vorstellung davon, was jetzt dieses Wrestling eigentlich ist. Irgendwelche halbnackten Menschen in farbenfrohen Kostümen tun so, als würden sie einander ganz doll wehtun. So oder so ähnlich dürfte das bei jedem abgespeichert sein, der sich nie weiter mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Kleiner Exkurs dazu, mein Vater sagte dazu früher immer dicke Männerton. Wir stellen euch heute mal so ein bisschen die Grundlagen des Professional Wrestling vor, die Regeln, die Besonderheiten und die Geschichte dieses außergewöhnlichen und dann mitunter auch recht seltsamen Sports. Nun, ich fange jetzt an und erkläre relativ trocken, warum Wrestling eigentlich Wrestling heißt. Wrestling heißt Wrestling, weil das englische Wort für Ringen ist. Das ist jetzt wenig überraschend, denn da hat der Sport ja schließlich seinen Ursprung. Pro oder Professional Wrestling heißt es, um dem Sport eine gewisse Legitimität zu geben. Und das ganz stumpf, weil es sich mittlerweile auch so eingebürgert hat. Im Deutschen gibt bzw. gab es vor allem in den 80ern und 90ern auch das Wort Catchen, was auf die Ursprünge des Wrestlings hinweist und den Catch-as-Catch-Can-Matches der frühen Jahre des 20. Jahrhunderts basiert. Also, Wrestling, Pro-Wrestling, Professional-Wrestling, Catchen, alles dasselbe. Kleiner Kontrast dazu, Amateur-Wrestling im amerikanischen Sprachraum meint tatsächlich Ringen. So olympisches, griechisch-römisches Ringen. Nachdem wir jetzt geklärt haben, warum der Sport so heißt, wie er heißt, ist die Frage jetzt als nächstes, wie läuft das denn eigentlich ab? Wie läuft so ein Wrestling-Match? Ein modernes Wrestling-Match beginnt, nachdem die Ringglocke ertönt ist, denn etwa so wie auch bei einem Boxkampf. Das hat man jetzt schon vielleicht ein paar Mal gesehen. Einige Wrestling-Veranstalter setzen ein Time-Limit für ihre Matches, die WWE allerdings tut das beispielsweise im Regelfall nicht.
Was ist die WWE denn, Felix?
Die WWE ist die wahrscheinlich bekannteste Wrestling-Promotion, die es weltweit so gibt, aus Nordamerika und die mit dem Undertaker.
Und Hulk Hogan und The Rock, der mittlerweile Schauspieler ist. Also, da, wo die ganzen reichen Amis herkommen.
In einem Wrestling-Match stehen sich nun zwei Kontrahenten in einem als Squared Circle bezeichneten Ring gegenüber. Der sieht auch im Grunde relativ ähnlich aus wie so ein Boxring. Die Maße dieses Rings sind je nach Promotion mitunter leicht verschieden, aber im Grunde ist er relativ gleichbleibend. Nachdem das Match begonnen hat, gibt es für die Wrestler jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Match für sich zu entscheiden. Möglichkeit 1. Schafft man es, die Schultern des Gegners für 3 Sekunden, beziehungsweise bis der Ringrichter bis 3 gezählt hat, auf der Matte zu halten, so hat man gewonnen. Man spricht hier von einem Pinfall. Das ist übrigens im Amateur-Wrestling, wenn man das jetzt so nennen möchte, im olympischen, griechisch-römischen Wrestling, genau das Gleiche. Möglichkeit 2. Bringt man den Gegner mit einem Aufgabegriff, wie man sie unter anderem aus dem MMA, so Mixed Martial Arts oder Judo kennt, dazu abzuklopfen oder aufzugeben, hat man ebenfalls gewonnen. Hier spricht man dann von einer Submission. Möglichkeit 3. Das Verlassen des Ringes ist im Wrestling grundsätzlich erlaubt, aber nur für eine gewisse Zeit. Bei der eingangs erwähnten WWE beispielsweise wären das 10 Sekunden ungefähr. Der Ringrichter zählt dann runter und beendet den Countout, wenn beide Parteien in den Ring zurückkehren. Schafft es nun nur einer der Kontrahenten rechtzeitig zurück, dann hat der andere verloren. Schaffen es beide Kontrahenten nicht rechtzeitig zurück, endet das Match in einem Unentschieden. Ein Wrestling-Match hat außerdem meist folgende Regeln. Es dürfen keine illegalen Gegenstände in das Match eingebunden werden. Es darf nicht von außenstehenden Personen eingegriffen werden. Wer die Ringseile berührt, kann weder submitted werden, noch zählen Pinfalls gegen einen die Ringseile berührenden Gegner. Wer einen sich in den Ring seinen befindlichen Kontrahenten dennoch bedrängt, riskiert das Match zu verlieren. Hier zählt der Ringrichter meist bis 5. Das sieht man dann immer wieder, da hängt dann einer in den Seilen und der eine haut weiter auf ihn ein und der Ringrichter kommt und sagt, oh nein, das kannst du ja wohl nicht machen. 1, 2, 3, 4 und dann lässt er ihn los. Verstößt man gegen die Regeln, meist beispielsweise durch die Benutzung eines illegalen Gegenstands wie eines Stuhls, Tisches, Baseballschlägers oder Vorschlaghammers oder durch das Eingreifen einer anderen Partei von außen, so wird der Kampf ebenfalls abgebrochen und die attackierte Partei wird zum Sieger erklärt. Es gibt aber auch Matches, in denen der Einsatz dieser Gegenstände explizit erlaubt ist. Das heißt dann meist No Holds Barred oder Extreme Rules oder seltener auch Deathmatch. Also stirbt trotzdem keiner. Weniger verbreitete Ausgänge von Matches sind das Time Limit Draw, ein Unentschieden durch Erreichen des vorher gesetzten Time Limits, oder eine Ref Stoppage, Abbruch des Matches durch den Ringrichter. Das wiederum passiert sehr selten und ist meistens oder oft tatsächlich deswegen, weil sich die Wrestler im Laufe des Matches wirklich verletzt haben und das Match abgebrochen werden muss, bevor es zu dem eigentlich abgesprochenen Finish kommt. Natürlich gibt es viele verschiedene Arten von Matches, zum Beispiel gibt es Tag-Matches, in denen sich zwei oder mehr Akteure auf beiden Seiten gegenüberstehen, Matches, die unter besonderen Bedingungen ausgefochten werden, beispielsweise Ladder-Matches oder TLC-Matches, und Matches, bei denen Teile der Regeln außer Kraft gesetzt werden, wie ich ja schon erklärt hatte, so Death-Matches, No-Holds-Barred, was auch immer. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass die meisten Wrestling-Matches im Großen und Ganzen diesen Regeln hier folgen, die ich gerade erklärt habe. Und falls es Abweichungen gibt, dann seid euch ganz sicher, dass von den Kommentatoren des Matches immer wieder darauf referiert wird, dass diese Abweichungen relevant sind. Gerade bei der WWE vergehen keine 5 Minuten, ohne dass jemand erwähnt, dies ist übrigens ein was auch immer Match. Die Siegbedingung hier ist Y. Ob das Wrestler XY wohl schafft? Das heißt, wer aufmerksam zuhört, weiß, worum es geht. So viel zum Wrestling-Begriff und den Regeln eines Wrestling-Matches.
So, jetzt hat Felix das Ganze ja erläutert, als wäre das ein legitimer Sport wie Fußball oder Kendo oder Darts oder Schach. Aber die Frage, die bleibt, warum guckt man das denn eigentlich? Denn das ist ja alles Fake. Das ist so das Erste, was man zu hören bekommt, wenn man Menschen kleinlaut erzählt, dass man immer noch Wrestling guckt. Du weißt aber schon, dass das Fake ist, oder? Und darauf werden wir natürlich eingehen, weil das ein absolut legitimer Punkt ist. Über dieses Thema kann man sich jetzt lange unterhalten und letztendlich kann man festhalten, dass Fake im Wrestling und für Wrestling-Fans schon fast so ein böses Wort ist. Warum ist das so? Denken wir jetzt alle, der Undertaker hat übernatürliche Kräfte, ist mehrfach tatsächlich in Zement eingegossen worden, von den Toten auferstanden, hat eigentlich keine physische Schadenswahrnehmung und ist eigentlich unsterblich? Felix, wie sieht's denn bei dir aus? Also
ist nicht so?
Tja, also, das Wort Fake meint einen validen Punkt, der Wrestling betrifft, aber letztendlich ist das Wort sehr unpräzise und lässt viele falsche Schlüsse zu, die den Sport oder das Business des Wrestlings in ein ganz falsches Licht rücken. Denn natürlich ist das, was wir beim Wrestling sehen, eine Show. Es ist eine große, bunte Veranstaltung, es ist eine Show. Wie ein großes Konzert eigentlich oder wie eine große Zirkusvorstellung. Es sind abgesprochene Ereignisse, die Matches sind nicht real wie ein MMA-Fight. Das, was Felix gerade gesagt hat, passiert nicht so, dass die beiden im Ring befindlichen Parteien sich tatsächlich verprügeln wollen. Aber es soll so aussehen. Die Charaktere sind fiktiv und hinter ihnen stehen Personen, die sich im realen Leben natürlich ganz anders verhalten, anders heißen, etc., etc. Wenn sie sich schlagen, hauen sie sich nicht wirklich. Wenn sie sich werfen, passen sie auf den richtigen Winkel beim Aufprall auf, damit sich Gegner und sie selbst nicht tatsächlich das Genick brechen. Aber ist das Fake? Also ich kann nur für mich sprechen, ich persönlich hasse den Begriff, weil er suggeriert, dass das, was die Wrestler und Wrestlerinnen im Ring zeigen, nicht und niemals wehtut. Und das ist nicht der Fall. Ein Stuntman beispielsweise im Film nimmt ja auch Aufprall und Schramm und Schmerz in Kauf, wenn er für einen Film dreht. Und beim Wrestling ist das ganz genauso. Ein Ring, das kann jeder bestätigen, der schon mal in einem drin stand und hingefallen ist, ein Ring ist nicht so weich wie eine Matratze. Jeder Aufprall treibt dir da wirklich die Luft aus den Lungen. Und wenn man nicht geschult ist, wie man da am besten fällt, wie man den Aufprall am besten nimmt, wäre man nach einem Match auf Monate hin zumindest bewegungseingeschränkt, hätte starken Muskelkater etc. etc. Die Muskeln, die viele Wrestler sich zulegen, sind nicht nur für die Optik, natürlich auch, aber nicht nur, die werden auch teilweise schlichtweg benötigt, damit du die vielen Aufpralle als Wrestler verkraften kannst. Wrestling ist nämlich athletisch sehr anspruchsvoller Sport. ja, der viele Show-Elemente beinhaltet, aber trotzdem zum Großteil aus Athletik und aus physisch-technischen Performance-Elementen besteht. Wer hier nicht aufpasst, falsch fällt, falsch wirft oder irgendwie blöd hinfliegt, der verletzt sich und andere teilweise schwer. Ein Beispiel hierfür ist das sogenannte Blading. Jeder hat vielleicht schon mal das ein oder andere Bild von einem blutüberströmten Wrestler gesehen, der in die Seile gedrückt wird oder gerade mit einem Stuhl eins übergezogen bekommen hat und plötzlich bluten die wie ein angestochenes Schwein. Viele denken sofort an Kunstblut, wenn sie diese Bilder sehen. Das kann ja nicht echt sein, das ist ja fake, ne? Aber das ist nicht richtig. Es gibt zwar auch Blutkapseln, die Wrestler manchmal gereicht werden, aber das ist eher in Ausnahmesituationen der Fall, wie wenn beispielsweise im Geschehen des Matches plötzlich jemand dramatisch aus dem Mund bluten soll, wegen inneren Blutungen oder weil da was ganz Schlimmes passiert ist. Und dann werden eben Blutkapseln zerkaut, geschluckt und dann plötzlich kommt es rot aus dem Mund heraus. Das ist aber selten der Fall. Wenn jemand wirklich am Kopf blutet, dann blutet er wirklich. Vielmehr wird nämlich in solchen Situationen eine kleine Rasierklinge benutzt von den Wrestlern, die bluten müssen, um sich eine schmale Wunde auf der Stirn zuzufügen. Das blutet von dort oben dann ganz dramatisch den ganzen Kopf voll, sieht wunderbar schrecklich aus, kann aber gut genäht werden, tut auch gar nicht so schlimm weh und die kleine Klinge verschwindet dann schnell wieder durch den Ringrichter, der sich im Ring befindet. Der lässt sie dann unauffällig in seiner Hosentasche verschwinden oder sie wird einfach aus dem Ring geworfen. Gerade von weiter weg sieht man das meistens überhaupt nicht. Und dann durch ein paar echte Schläge oder ein paar echtere Schläge, die so ein bisschen die Stirn treffen, wird die Wunde dann noch etwas mehr geöffnet und zack, blutet's richtig und man hat ganz viel Drama und ein sehr beeindruckendes und gleichzeitig natürlich auch erschreckendes Bild. Das alles wird für den Realismus gemacht und für die Spannung und für die Emotionen im Match. Dafür wird auch über die Grenzen von diesem Fake und diesem Show-Aspekt gegangen, ja, und die Grenzen zwischen echt und unecht verschwimmen so ein bisschen in der Performance. Auch wenn die Absprachen immer noch feststehen und so etwas nie ungeplant ist, es sei denn, es ist ein Unfall. Passiert auch manchmal. Und dann gibt es noch eine andere Variante, die in der jüngsten Vergangenheit auch öfters Anwendung gefunden hat, gerade bei Wrestlern, die sozusagen Method Acting betreiben, wie das auch einige Schauspieler tun. Das ist das sogenannte Hardway Bleeding, wenn man sich also wirklich versucht, verhältnismäßig unkontrolliert blutende Wunden zuzufügen, indem man sich zum Beispiel einfach volles Brett ins Gesicht schlagen lässt. Ja, es gibt so ein paar Wahnsinnige, die das machen. Und wenn der Gegner darin einigermaßen geschult ist, dann versprechen sie sich davon, dass das schon irgendwie gut geht. Auch das ist abgesprochen und ungefähr kalkuliert, aber das Risiko ist höher und der Ausgang ungewisser, gerade in Bezug auf Verletzungen wie zum Beispiel Gehirnerschütterungen. Da ist die eingeplante Rasierklinge doch tatsächlich etwas beruhigender. Auch wenn das zuerst total absurd und brutal erscheint und in den allermeisten Menschen wahrscheinlich zunächst erstmal so ein What-the-fuck-Effekt hervorruft. Aber da sieht man eben, wie viel Leidenschaft Wrestler in die Darstellung eines authentischen Konflikts im Ring legen, auch wenn es natürlich eine Darstellung bleibt. Also, um das Ganze zusammenzufassen, aufgrund solcher Vorgänge im Wrestling, im Ring, innerhalb eines Matches, mögen viele Wrestling-Fans und ich selber auch nicht diesen Begriff Fake. Vielmehr ist Wrestling geskriptet, wie ein Film, wie eine Soap, wie eine Action-Show. Es ist mit einem Skript hinterlegt, dem gefolgt wird und daher ist es auch einfach geskriptet. Aber trotzdem ist die Darstellung bis zu einem gewissen Grad immer real. Es ist nicht alles Fake. Der Aufprall, die Action, die Performance ist sehr real, auch wenn der Tisch, durch den sie zum Beispiel manchmal fallen, den Fall eher bremsen soll und nicht extra wehtut. Der ist in der Mitte angesägt. Solche Sachen passieren natürlich. Die Wrestler fangen sich gegenseitig auf und werden nicht volles Brett umgeholzt, wenn sie aus dem Ring springen. Es sei denn, man ist Japaner. Dann hat man es da nicht so. Die hauen sich schon mal richtig, besonders mit der flachen Hand, auf die Brust oder ins Gesicht. Aber was tut man nicht alles, um die Fans zufriedenzustellen und das Match so realistisch wie möglich aussehen zu lassen?
Gut, aber selbst wenn Wrestling gescriptet ist, beziehungsweise gerade wenn Wrestling gescriptet ist und im Vorfeld feststeht, wer gewinnt und wer verliert, wieso ist denn das dann spannend? Naja, die Antwort auf diese Frage fällt für mich zweigeteilt aus. Zum einen ist für mich oft der rein physische Aspekt des Wrestlings atemberaubend spannend. Wenn da zwei Menschen in einem Ring stehen und eine schnelle, saubere Abfolge von fließenden Bewegungen darbieten, kann ich nicht anders, als von ihrer Körperbeherrschung beeindruckt zu sein. Geht nicht. Ich sitze dann vorm Fernseher oder vorm Laptop oder was weiß ich und denke mir, geil. Das ist so ähnlich, wie wenn man, weiß ich nicht, Parkour guckt. Beeindruckend.
Oder Ballett.
Rhythmische Sportgymnastik. Bodenturnen.
Dart.
Irgendwie sowas. Die physische Seite. So. Bei solchen Sachen, die natürlich nicht immer da sind, aber dann wird Wrestling fast so ein bisschen wie ein Tanz, nur mit weniger Kleidung und mehr Aua. Der zweite und, wie ich finde, wesentlich wichtigere Grund ist das Konzept der Suspension of Disbelief. Suspension of Disbelief, kennt vielleicht der eine oder andere, das ist ein Begriff, der nicht nur das Wrestling betrifft, sondern jedwede Kunstform, ja, Wrestling ist eine Kunstform, die dem Rezipienten eine Welt präsentiert, die nicht real ist. Das klingt jetzt wieder komplizierter, als es ist. Angenommen, ihr besucht ein Theaterstück oder schaut einen Film, dann wisst ihr, dass die Schauspieler nicht wirklich die Rollen sind, die sie spielen und nicht wirklich die Probleme haben, die sie darstellen. Beispiel: Chris Hemsworth ist eben nicht der Sohn Odins und die Welt wird auch nicht von einem violetten Alien mit Panzerhandschuh bedroht, aber weil das Produkt euch unterhalten soll, einigt ihr euch quasi mit den Avengers darauf, jetzt für die nächsten 2,5 Stunden zu akzeptieren, dass der gute Chris der hammerschwingende Gott des Donners ist und Thanos aufgehalten werden sollte. Genauso ist es auch im Wrestling. Wie schon erklärt, wir Fans wissen, der Undertaker ist nicht wirklich in der Begräbnisindustrie angestellt, aber dennoch akzeptieren wir den Charakter so, wie er uns dargestellt wird. Wir wissen, dass Triple H nicht wirklich mit dem Vorschlaghammer auf Leute einprügelt und wir wissen auch, dass der Aufgabegriff sicher ausgeführt wird und der submittete Wrestler im Regelfall nicht tatsächlich so sehr leidet, wie er uns glauben machen will. Und wir wissen, dass die Kontrahenten im Ring sich nicht wirklich hassen, dass sie mit und nicht gegeneinander arbeiten, dass abgesprochen ist, wer am Ende gewinnen darf. Aber wir lassen uns darauf ein, weil wir wollen, dass uns eine Geschichte erzählt wird. Weil wir das Produkt nicht nur als handwerkliche Zurschaustellung von krasser Körperbeherrschung verstehen wollen, sondern eben auch als eine Art, Geschichten zu erzählen und Emotionen zu erfahren. Das ist übrigens in meinen Augen immer ein Hinweis auf die Qualität eines Wrestling-Matches. Wenn das Match es schafft, euch emotional zu involvieren, wenn ihr mitzittert und aufschreit, mitfiebert und mit offenem Mund auf dem Bildschirm starrt, dann ist es ein wirklich, wirklich gutes Match. Denn dann habt ihr gar nicht mitbekommen, dass ihr euch gerade quasi mit dem Match unter der Hand geeinigt habt, so zu tun, als wäre es nicht geskriptet, sondern das, was ihr seht, hat euch einfach überzeugt. Und da liegt die Antwort, so einfach, wie sie auch kitschig klingt. Wrestling ist spannend, weil es Geschichten erzählt und Emotionen auslöst.
Seinen vorläufigen Höhepunkt in der Popularität erreichte Pro Wrestling um die Jahrtausendwende herum, 99, 98 bis ungefähr 2000, als jeden Montag in den USA Monday Night Raw und WCW Monday Nitro jeweils, also jede Show, von ungefähr 10 Millionen Zuschauern verfolgt wurden, also zusammengenommen ungefähr 20 Millionen Wrestling-Fans jeden Montag versammelt waren vor der Glotze. Aber Wrestling ist eigentlich ein Phänomen, was sich schon über 100 Jahre in der Geschichte zurückverfolgen lässt. Und deshalb erzähle ich euch jetzt kurz einen kleinen Abriss der Geschichte des Pro-Wrestlings. Ich versuche mich dabei so knapp wie möglich zu halten, aber tatsächlich ist die so lang und an vielen Stellen so ausführbar, dass man doch auf das ein oder andere Detail, was ihr euch nicht merken müsst, eingehen sollte. Aber trotzdem ganz von vorne. Die Herkunft von Pro-Wrestling zu verfolgen ist nämlich gar nicht so einfach. Es gibt eine Vielzahl von Einflüssen, die letztendlich zu dem Produkt geführt haben, was wir heute als Professional Wrestling oder Sports Entertainment kennen. Alleine ein Ursprungsland zu identifizieren, ist nicht einfach, denn die frühen Formen des Wrestlings sind so weit von dem weg, was wir im heutigen Produkt sehen, dass sich eigentlich keine lineare Abstammung nachvollziehen lässt. Es gibt aber zwei Ursprungspunkte, die wir auch heute in gewisser Weise noch nachempfinden können. Einer ist der Strongman-Sport als Quelle der starken Männer, als Protagonisten, der zweite der Jahrmarkt als Ort des Geschehens. Bereits im 19. Jahrhundert wurde der Unterhaltungswert von Strongman-Shows, bei denen selbige Muskelpakete ihre Stärke demonstrierten, dadurch aufgefrischt, dass die Muskelprotze Mitglieder des Publikums herausforderten. Wer länger als 10 Minuten gegen sie durchhalten könne, beispielsweise im Ringen oder in irgendeiner wilden Form des Raufens, ohne zu Boden gerungen zu werden, würde eine Geldprämie erhalten. Das Ringen diente dabei also als Mittel zum Zweck, die eigene Stärke zu demonstrieren. Zeitgleich war Ringen an sich aber damals tatsächlich ein legitimer Sport in großen Teilen der Welt, der sich beim Publikum tatsächlich einiger Beliebtheit erfreute. Ich weiß ja nicht, wann ihr zum letzten Mal bei einem Ringen-Match gewesen seid und euch den populärsten deutschen Ringer angeguckt habt, der da auf dem Boden rumrutscht, aber damals war das tatsächlich heißer Scheiß auf dem Dorf. Damals gab es vor allem viele populäre Ringer in England, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Die tourten dann durch das Land und bestritten teilweise ihre Matches vor sehr vielen Zuschauern, stellten immer wieder neue Rekorde in Arenen auf und das, obwohl Ringen per se eigentlich ein relativ spröder Sport war. Bedingt dadurch, dass man eben sehr viel auf dem Boden herumrutscht, dass das Publikum oft nicht mehr sah als zwei Männer, die stundenlang, also wirklich bis zu 2 Stunden aufeinander herumlagen und versuchten, sich auf Teufel komm raus endlich auf den Rücken zu drehen. Und wenn es nicht klappen wollte, tja, dann sah man eben nur zwei Männer, die aufeinander lagen. Also relativ homoerotische, langweilige, spröde Geschichte. Dennoch konnte das natürlich auch sehr spannend sein. Und das größte Wrestling-Match der Zeit um die letzte Jahrhundertwende wurde zwischen dem besten Ringer Europas, Georg Hackenschmidt, ein Este, kein Deutscher, aus Estland, und dem besten amerikanischen Ringer, Karl Gotch, in den Vereinigten Staaten ausgetragen, in Chicago. Bevor Karl Gotch seinen Gegner Hackenschmidt endlich zur Aufgabe bringen konnte, vergingen auch hier ganze 2,5 Stunden. Und es gab wenigstens eine Entscheidung. Es konnte nämlich auch passieren, dass das Publikum noch länger da saß und ein solches Match stundenlang verfolgte, nur um letztendlich ein Unentschieden als Ergebnis mit ansehen zu müssen. Damals war Ringen nämlich zum Großteil, bis auf wenige Ausnahmen, auch noch echt. Also dieses ganze Show-Getue, was wir jetzt gerade ausgiebig erläutert haben, Storylines und natürlich auch eine TV-Show als solches, Fernsehen gab es ja noch gar nicht, war noch nicht erfunden. Man hat sich tatsächlich auf das legitime Match konzentriert und in Zeitungen darüber gelesen und musste sich im Zweifel einfach selber angucken. Besonders einflussreich beim Entertainment-Faktor des Rings war das Aufkommen des Catch-as-Catch-Can-Wrestlings. Das ist ein Zungenbrecher und wurde vorhin von Felix schon mal erwähnt. Hierbei handelte es sich eigentlich um nichts anderes als eine Art des Ringens, bei dem es gestattet war, auch auf allen Vieren zu agieren. Also nicht nur auf beiden Beinen stehend, sich zu Boden zu ringen. Es war außerdem erlaubt, Takedown-Versuche und Schulterwürfe auch im Liegen weiter zu verfolgen, um den Gegner mit dem Rücken auf die Matte zu bekommen. Insbesondere in Großbritannien erfreute sich dieser Stil großer Beliebtheit, wo er eine Fusion aus mehreren Stilen darstellte. Denn so ziemlich jedes Dorf, ungelogen, oder zumindest jede Grafschaft, durfte damals von sich behaupten, eine eigene Art des Ringens zu praktizieren. Trotzdem wurde Wrestling wieder eine Randerscheinung, als die Neuigkeit der womöglich abgesprochenen Ergebnisse die Runde machte. Angeblich von frustrierten Boxpromotern, die neidisch auf den finanziellen Erfolg waren. Man rümpfte empört die Nase über den Schabernack. Und der Erste Weltkrieg tat sein Übriges. Und so dauerte es bis in die 1920er Jahre, bis drei Männer das Wrestling in Amerika wieder groß machten, von wo es sich dann wieder über die Welt verteilte als Phänomen. Diese drei Männer waren Ed the Strangler Lewis, Billy Sandow und Joseph Toots Mont, aufgrund ihres finanziellen Erfolges das Gold Dust Trio genannt. Besonders letzterer, Joseph Mont, wird im Endeffekt zugesprochen, geistiger Vater des heutigen Pro-Wrestlings zu sein. Unter seiner ideenreichen Führung entwickelte das Trio, welches Ed Strangler Lewis als dominantesten Wrestler aller Zeiten als Zugpferd für ihre Shows benutzten, ein neues Wrestling-Konzept. Nachdem die abgesprochenen Contests, die sich damals mit den Legitimen noch ungefähr die Waage hielten, langsam ohnehin die Überhand gewannen. Mont schlug vor, nicht nur das Catchen für sich zu nutzen, sondern auch andere Kampfelemente, wie zum Beispiel Slams, Suplexes und sogar einige Boxvarianten mit mehr oder weniger echten Schlägen in das Wrestling einzubinden, um das unterhaltsamer zu gestalten. Außerdem gab es in den Matches des Stranglers fortan auch Zeitlimits, um die Matches eben nicht endlos in die Länge zu ziehen. Schummeltaktiken, Disqualifikationen und auch die ersten Signature-Moves und Finisher, also die ersten Manöver, von denen man wusste, dass sie unweigerlich zum Untergang des Gegners führen würden und das Match beenden und welche die Fans wiedererkennen konnten. Im Falle von Ed Lewis war dessen Signature-Move übrigens nichts anderes als der Headlock, der heute Grundlage fast jeden Matchaufbaus im Pro-Wrestling ist. Damals taugte er aber noch zum Finisher und zum Beenden eines Matches. Eine weitere Revolution war das Einführen von Promotionen. Das Gold Dust Trio baute mit Ed Lewis als Topstar nämlich gleich eine ganze Gruppe von Wrestlern um sie herum auf, die regelmäßig mit ihnen tourten und für längere Zeit Matches auf ihren Events bestritten. In diesem Zeitraum entstanden auch die ersten Tag Team Matches, also 2 gegen 2, um den Matchcards der Events etwas mehr Abwechslung zu verleihen. Das Trio dominierte das Business ein Jahrzehnt lang nach Belieben. Nach ihrem langsamen Verschwinden aus dem Rampenlicht übernahmen zahlreiche lokale Unternehmer und Wrestling-Begeisterte das Konzept und eröffneten eigene Wrestling-Promotionen, deren Reichweite meist nicht über 2 Städte oder die Hälfte eines Bundeslandes herausging. Die ersten Territories waren geboren. Nach einer härteren Zeit für das Business durch den nächsten Weltkrieg gewannen diese ab 1948 wieder an Relevanz, da eine organisierte landesweite Führungsorganisation in den USA namens National Wrestling Alliance gegründet wurde. Diese vereinigte so gut wie alle großen lokalen Wrestling-Promotionen unter dem NWA oder NWA-Banner. Es gab NWA Tri-State, NWA Georgia, NWA Florida, Promotionen mit anderen Namen wie die Continental Wrestling Association, die dann aber trotzdem zur NWA gehörten. Kurzum, jedes Bundesland der Vereinigten Staaten konnte mindestens eine große Wrestling-Promotion vorweisen, die der NWA zugehörig waren. Eine Kommission bestimmte unter allen Promotionen einen NWA World Heavyweight Champion, welcher das Land bereiste und gegen die prominentesten Herausforderer in den jeweiligen Bundesländern antrat. Meistens hatte sich dieser zuvor als Champion einer der regionalen Promotionen schon bewiesen und eine gewisse Kredibilität angesammelt. Im Laufe der Zeit entwickelten sich viele Aspekte des Professional Wrestlings weiter, meistens durch Pioniere mit neuen Ideen, die sie beim Publikum durchsetzten, durch ihre Beliebtheit. Ein solcher Pionier war Lou Thesz, der standardmäßige NWA World Heavyweight Champion seit Anfang der 30er Jahre, der nicht nur immer wieder die höchstrangigen Titel gewann, sondern auch immer wieder neue Moves erfand und das Spektrum des Ringens um viele Würfe, Suplexe und Kombinationen verschiedenster Moves erweiterte. Sein Einfluss reichte auch nach Japan, wo seine Matches gegen die dortige Legende Rikido San dem Sport große Mainstream-Beachtung einbrachten. Auch andere Pioniere ihrer jeweiligen Wrestling-Kultur wurden von Thesz trainiert und transportierten seinen Wrestling-Stil weiter, der sich dann wiederum unter Nutzung seiner Protégés weitere Male veränderte und so weiter und so fort, irgendwann zu dem führte, was wir heute als Pro Wrestling kennen. Heutzutage wird häufig gesagt, der Stil, der im Moment in den Matches gezeigt wird, die wir im Jahre 2019 also im Internet und im Fernsehen verfolgen können, wäre zu schnell, zu extrem, zu extravagant, zu viele Flips, Backflips, Forwardflip, wie auch immer, zu viel Bewegung, das sei alles zu flashy. Ähnliches, das muss an dieser Stelle gesagt werden, wurde bereits ab den 20er Jahren über alle Pioniere des Wrestlings behauptet, die versuchten mit ihren neuen Ideen den Sport ein bisschen weiterzuentwickeln. Es gibt also fast so eine Anspruchshaltung, je nachdem, was man als das echte Wrestling kennengelernt hat. Das ist eigentlich so ein bisschen wie mit Fußball. Das ist dann das echte Wrestling. So wie auch heute gesagt wird, Fußball ist zum Beispiel kommerziell geworden und das sei alles nicht mehr so wie früher. Das gibt es auch im Wrestling und das gibt es seit den 20er Jahren. Aber trotzdem wollen wir an dieser Stelle den Namen Lou Thesz einmal erwähnt haben, denn der hat wirklich als Pionier Wrestling zum Breitensport gemacht und das Produkt wesentlich ansehnlicher gestaltet, als es nur durch Ringen der Fall gewesen wäre. Über die Territories kann man ansonsten noch sagen, also über die ganzen kleinen NWA-Promotionen, dass sich an ihnen viele Einflüsse des heutigen Wrestling-Produktes noch gut ablesen lassen. Denn manche von ihnen legten mehr Wert auf ein anständiges In-Ring-Produkt mit wenig Fokus auf so wilde, bunte Charaktere oder große Storylines, wo etwas Aufregendes passiert und das dann Inhalt der ganzen Shows ist, ohne dass eigentlich Matches im Ring gezeigt werden. Bei anderen Regionen des Landes legten die Promotionen genau darauf aber sehr großen Wert. Beispielsweise der New Yorker Markt mit der eigenständigen, von der NWA unabhängigen WWWF, dem Vorläufer der heutigen WWE. Hier gaben sich mit Superstar Billy Graham und dem Iron Sheik bereits früh Paradiesvögel die Klinke bzw. die Championship-Titel in die Hand, während dies in anderen Teilen des Landes, beispielsweise in den Südstaaten in der Gegend um Georgia, höchst verpönt war. Dennoch waren die Territories nicht grundsätzlich verfeindet oder Konkurrenten. Da sie jeweils einen eigenständigen Bereich des Landes mit Wrestling versorgten, konnte man sich gut aus dem Weg gehen und half sich sogar. Gehörte ein bestimmter Wrestler zum Kader einer bestimmten Promotion, konnten dennoch Talent-Trades erfolgen, bei denen zwei Wrestler die Territorien tauschten und für einen gewissen Zeitraum für eine andere Promotion antraten. Da das angestammte Publikum die neuen Gesichter ja meist nicht kannte, war dies für alle Beteiligten ein Gewinn. Es gab frisches Blut zu bewundern und die Matchups wurden nicht öde, während die beteiligten Promotionen auf neuen Zuschauerandrang hoffen konnten. Es gab sogar Wrestler, die darauf ihre Karriere aufbauten. Eine Promotion war meist um einen Champion aufgebaut, der strahlend hält der Region. Meistens hatte dieser ein bis zwei Erzfeinde, aber noch öfter wurde extra für diesen Held ein beliebiger Bösewicht gebucht, der über einen längeren Zeitraum sehr dominant Gegner besiegen durfte, um als Bedrohung aufgebaut zu werden. Am Ende dieses Zeitraums bildete ein großes Event eine Art saisonalen Abschluss für die Promotion. Der aufgebaute Bösewicht trat gegen den gutherzigen Champion an und verlor in den allermeisten Fällen. Daraufhin zog der Bösewicht weiter in die nächste lokale Promotion, wo sich das Prozedere wiederholte. So waren diese Wrestler zwar 365 Tage im Jahr unterwegs, verdienten aber sehr gutes Geld und kamen auch rund um die Welt. Und musste ein Champion aus Alters- oder Verletzungsgründen einmal in den Ruhestand, durfte ein solcher Bösewicht sogar für kurze Zeit den World Title der Promotion gewinnen. Meistens aber nur, um kurz darauf vom neuen auserkorenen guten Champion oder dem alten zurückkehrenden Champion wieder aus dem Weg geräumt zu werden. Das hatte auch den Hintergrund, dass man nicht beide Guten gegeneinander antreten lassen wollte. Das heißt, wenn man aus Altersgründen beispielsweise einen Champion in den Ruhestand schicken wollte und einen Nachfolger schon ausgewählt hatte, begegnen diese beiden sich nicht gegeneinander, damit der Neue nicht ausgebuht wird, weil die alten Fans noch den alten Champion besser finden, sondern der neue Champion ist sozusagen der Gute, der den bösen Bösewicht, der davor den alten Champion besiegt hat, besiegt. Hört sich komplizierter an, als es ist. Mittlerweile sind wir in den 70er Jahren angekommen und es bildeten sich immer mehr größere eigenständige Promotionen in Japan, Amerika und Mexiko heraus. Das lokale Wrestling begann seinen langwierigen Popularitätsverlust und wir gelangten mehr und mehr zu Vorläufern der Promotion, die auch heute noch existieren. Hauptsächlich hatte das damit zu tun, dass die TV-Deals vieler Companies sich veränderten. Die Bedeutung des Lokalfernsehens hatte für viele kleine NWA-Promotionen beispielsweise eine große Rolle gespielt. Mit der Zeit verlor dieses aber schlichtweg an Bedeutung. Ich weiß ja nicht, wann ihr das letzte Mal euren lokalen Stadtfernsehsender geguckt habt, wo die regionale Blumenmesse beworben wird oder ähnliches. In den Staaten war das aber lange Zeit der heiße Scheiß und da lief auch Wrestling. Sehr erfolgreich. Nun aber in den 70ern war Cable TV das neue große Ding und einigen Wrestling-Promotionen gelang es, hier schneller Anschluss zu finden als anderen, die in der Folge Stück für Stück in der Bedeutungslosigkeit verschwanden. Ab den 80ern änderte sich jedoch alles und vielleicht kommt einigen ex-begeisterten Wrestling-Fans ab hier schon einiges bekannt vor. Ein gewisser Vince McMahon Jr. kaufte seinem Vater Vince McMahon Sr. sein New York-Territorium ab, die schon genannte WWWF. Und dieser expandierte dann national. Viele NWA-Promotionen mussten ihre Topstars an den höherbietenden McMahon Jr. abgeben. der mit WrestleMania, einem gigantischen nationenweiten Event, alles auf eine Karte setzte und einen großen Pay-Per-View-Erfolg erzielen konnte. Sowas war bis dato ungesehen geblieben. Angeführt von seiner Ikone Hulk Hogan, die spätestens um 1984 alles ausverkaufte, was nicht bei drei auf dem Baum war, trieb er die neue World Wrestling Federation immer weiter voran und änderte dabei auch grundlegend den Stil des Wrestlings um. Sports Entertainment war jetzt die neue Bezeichnung für den Sport des Professional Wrestlings, zumindest unter dem Banner von Vince McMahon. Wrestling sollte einer breiteren Masse von Menschen zugänglich gemacht werden. Zunächst mit großem Erfolg. Bunte Charaktere mit teils absurden Persönlichkeiten machten ihre Aufwartung und zahlreiche große Namen versammelten sich in der WWF, die um WrestleMania 3 mit Andre the Giant vs. Hulk Hogan einen weiteren großen Höhepunkt erreichte. Mit knapp 73.000 Menschen im Stadion stellte man einen Rekord auf. Auch die Pay-Per-Views verkauften sich glänzend und die Verdienste der Wrestler und am Wrestling Beteiligten schoss in bis dato ungeahnte Höhen. Sports Entertainment kam ein Publikum an. Das Gegenstück dazu bildete Georgia Championship Wrestling, aus dem sich später der Dauerrivale der WWF in Form von World Championship Wrestling oder kurz WCW entwickelte. Dieser setzte zunächst auf traditionellere, eher auf das Wrestling-Produkt im Ring fokussierte Shows und deckte damit lange Zeit auch ein real vorhandenes Interesse der Wrestling-Fans ab. So wie in Amerika ging es vielen Fangemeinden der Welt. Meistens kämpften mehrere Promotionen um die Vorherrschaft des Produktes innerhalb ihres Landes und setzten dabei auf eine ganz eigene Interpretation davon, was Wrestling sein soll und was nicht, welche Art von Stars man aufbauen wollte, wie gewrestelt werden sollte, welche Geschichten die Shows erzählen und so weiter und so fort. In Mexiko hatte sich im Laufe der Zeit beispielsweise ein ganz anderer Stil entwickelt, Lucha Libre, wo die Wrestler unter Nutzung von Masken wie Superhelden auftraten und mal mehr, mal weniger spektakulär durch die Luft segelten. Ähnlich wie Ballett fast schon. In Japan setzte man vor allem auf harte, physische Matches und das Nutzen von großen Wrestling-Turnieren, die als große Events vermarktet wurden. In Großbritannien lief alles ganz anders ab und lange Zeit wurden die Matches dort in Runden durchgeführt, also auch eher wie ein legitimer Kampfsport. Aber wie viele Runden durchgeführt wurden, variierte dann wieder von Land zu Land und von Dorf zu Dorf. Man sieht bereits, wie divers Wrestling sich schon ab Mitte des Jahrhunderts entwickelt hat. Letztendlich waren nur die Regeln, der Ring und die Popularität bei den Fans ungefähr vergleichbar. Nach vielen Hochs und Tiefs, über die wir euch allerdings erst im nächsten Podcast noch spezifischer berichten wollen, entwickelte sich Wrestling letztendlich zu dem, was wir heute in Form der WWE, nicht mehr WWF, es gab eine Namensänderung, New Japan Pro Wrestling, Consejo de Mundo de la Lucha Libre und dem weltweiten Independent-Markt an Wrestling mit vielen zahlreichen einzelnen kleinen Promotionen zu Gesicht bekommen. Überhaupt kann man behaupten, dass durch die Plattform des Internets aktuell wahrscheinlich eine so große Vielfalt an Wrestling zu bewundern ist, wie zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Ihr habt euch also, falls ihr Interesse habt, den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, um Wrestling-Fan zu werden.
Dass die WWF nicht mehr WWF heißt, sondern mittlerweile WWE, hat übrigens den ganz, wie ich finde, ganz wunderbaren Hintergrund, dass sie sich tatsächlich mal mit dem World Wildlife Fund verkracht haben, der gesagt hat, ihr könnt aber nicht auch WWF heißen, das ist ja verwirrend. Dann gab es ein Gerichtsverfahren und sie haben tatsächlich verloren, mussten ihren Namen ändern und heißen seitdem nicht mehr World Wrestling Federation, sondern World Wrestling Entertainment. Was auch einfach ganz gut passt zu Vince McMahons Verständnis von Wrestling im Ganzen und dazu geführt hat, dass es ganz, ganz wunderbare T-Shirts gibt von dem WWF Panda, also dem von World Wildlife Fund Panda mit so einem Stuhl in der Hand. Das ist, ich will das bis heute immer noch haben, ich finde das sehr witzig. Naja, so. Jetzt hast du sehr gut erklärt, wo Wrestling eigentlich herkommt. Die Frage ist, wenn wir es hier mit einer geskripteten Sportart zu tun haben, warum kämpft man eigentlich? Du hast so ein bisschen schon erklärt, es gibt komische Charaktere. Die Leute, die vielleicht den Undertaker kennen, haben sich schon länger mal gefragt, was macht dieser komische Goth da im Ring? Ist der nicht ein bisschen alt für Eyeliner? Und so weiter und so fort. Die Leute, die Hulk Hogan mal gesehen haben, haben sich wahrscheinlich auch gefragt, was ist mit dem Mann falsch? Die Frage können wir auch in 50 Podcasts nicht klären.
Ein sehr spezieller Mensch.
Wir wissen es auch nicht. Warum kämpft man denn eigentlich miteinander? Naja, wie beinahe jede andere nicht geskriptete Wettkampfsportart auch, ist das Wrestling in Gewichtsklassen unterteilt. Die heißen dann, wenn es kleine sind, Cruiserweight, Junior Heavyweight, Heavyweight und so weiter. Also irgendwie so. Da gibt es keine promotionsübergreifenden Standards, wie jetzt zum Beispiel im Boxen, wo man sagt, Flyweight ist aber von so und so viel Kilo bis so und so viel. Jede Wrestling-Promotion hat für ihre jeweiligen Gewichtsklassen Titel. Die sehen mehr oder weniger so aus, wie die Titel in anderen Kampfsportarten auch, wie beim Boxen oder bei der MMA. Sind also so Gürtel mit so viel Metall vorne dran, viel zu groß, um irgendeine Hose zu halten, aber sehr hübsch. Und je nachdem, was sie für eine Geschichte haben und wie die so sind, sind die halt mehr oder weniger prestigeträchtig. Normalerweise hat dann eine Promotion einen besonders wichtigen Titel, den meist so betitelten World- oder Heavyweight-Title.
Und oder beides, World Heavyweight-Title.
Ja, genau. Und einige kleinere, die heißen dann jeweils anders. Manchmal heißen sie Intercontinental, manchmal heißen sie Cruiserweight-Title, manchmal heißen sie überraschend oft United States-Title oder auch Television-Title oder sowas. Diese Titel sind im Grunde das essentielle Grundgerüst des Sports und Hintergrund für viele Storylines, Angles und Fäden.
Was sind denn aber jetzt schon wieder Storylines?
Höre ich euch fragen. Nun, Storylines sind, relativ selbsterklärend, die in meinen Augen wirklich wichtige Sache, die Wrestling schon im Ansatz von Sportarten wie MMA oder Boxen unterscheidet. Die Tatsache nämlich, dass es im Wrestling immer darum geht, eine Geschichte zu erzählen. Deswegen treten in den Matches auch nicht nur einfach Athleten gegeneinander an, sondern eben der alte Mann mit dem Eyeliner oder der andere alte Mann mit den großen Muckis. Polarisierende Charaktere eben, mit oftmals sprechenden Namen und einer Persona, die wie eine Rolle in einem Film ausgearbeitet ist. Man hört's ja schon, The Undertaker, das sagt irgendwas. Auch Hulk Hogan sagt irgendwas, drückt irgendwas aus. Essentiell für diese Geschichten sind die zwei klassischen Rollen, die ein Wrestler einnehmen kann. Nämlich die des Faces, des Guten, oder die des Heels, des Bösen. Innerhalb dieser zwei sehr groben Varianten haben die Performer natürlich die Möglichkeit, ihre Charaktere besonders anzulegen. Beispiele für Heels und Faces wären beispielsweise John Cena mittlerweile als klassisches Face. Der kämpft fair, zeigt Durchhaltevermögen und Moral, lässt sich nicht unterbuttern und stellt sich seinen Gegnern. Aber John Cena war nicht immer der Gute. Anfangs zum Beispiel war er ein respektloser Rapper, der seine Gegner beleidigte und immer wieder über die Stränge schlug. Faces stellen sich auch mit den Fans gut, verteilen Merchandise oder schütteln beim Einzug Hände, während ein Heel die Fans auch gerne ignoriert, anschreit oder bedroht. Soweit zu diesen sehr plakativen, aber auch eben sehr wirkungsvollen Lagern. Die guten Faces gegen die bösen Heels. Die Idee hinter dieser Dynamik ist es, dem Publikum in einem Match eine Identifikationsfigur zu reichen, die sie anfeuern und mit der sie mitleiden können. Das wiederum öffnet die Tür für eine Reihe von Möglichkeiten. Vielleicht wird ein Face von einem Heel so lange mit unfairen Mitteln bedrängt, bis es selbst mit unlauteren Methoden zurückschlägt, sehr zum Erschrecken der Fans. Vielleicht erkennt ein Heel, dass seine Art ihm nur Hass und Verachtung entgegenbringt und erläutert sich. Denn sowohl Heels als auch Faces können das Lager wechseln. Hier spricht man dann von einem sogenannten Turn. Was jetzt wieder sehr plakativ klingt, kann in der tatsächlichen Umsetzung sehr emotional und dramatisch sein. Das kommt alles darauf an, wie die Charaktere ausgearbeitet sind. Wenn ihr ein populäres Beispiel brauchen solltet, schaut euch doch mal Loki an. Loki im Marvel Cinematic Universe ist eine sehr polarisierende Figur. Mal ist er irgendwie scheinbar der Gute und die Leute feuern ihn an und wollen, dass er gewinnt in den Kämpfen, die er bestreitet. Mal ist er der Böse und die Leute finden ihn abgrundtief kacke und hassen ihn. Und das hat wieder alles gar nichts mit Tom Hiddleston zu tun, der diese Rolle nur verkörpert, sondern was damit, was dieser Charakter macht. Und man merkt, wie seine Emotionen für diesen Charakter einfach mit der Zeit sich auch ändern können, je nachdem, was der Charakter auf der Leinwand oder im Ring so macht. Das Wrestling lebt von diesen Geschichten, die manchmal über Monate hin erzählt werden und zu großer emotionaler Beteiligung der Fans und Akteure führen können. Da gibt es elendig viele Beispiele dafür, wo irgendwelche Geschichten passiert sind, die sich lange, lange hingezogen haben, wo Fans am Ring stehen, die weinen, die komplett aufgelöst sind, die komplett ausflippen. Es gibt immer wieder sehr, sehr lustige, finde ich, auch so Reaction-GIFs, die man daraus basteln kann, wie irgendjemand im Ring sitzt und plötzlich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt oder wirklich anfängt zu weinen. Muss man drinstecken, aber dann ist es genau das, was Wrestling ausmacht. Was man jetzt nicht vergessen darf in dieser ganzen Erzählerei von Show-Aspekten dieser schönen Sportart, ist die Wichtigkeit der sogenannten Stables im Wrestling. Ein Stable, auch wieder ein englischer Begriff, heißt Stall, ist eine Gruppe von Wrestlern, die sich gegenseitig in ihren Matches unterstützt, sich Rückendeckung gibt und so Fraktionen formt, die oft mit anderen Fraktionen im Clinch liegen. Es gibt das mehr oder weniger prominent. In der WWE beispielsweise ist es latent prominent, da gibt es wenig große Stables, die irgendwie viel Bedeutung haben. In Japan beispielsweise, in New Japan Pro Wrestling, kann man fast jeden Wrestler irgendeinem Stable zuordnen, das irgendwie miteinander irgendwie im Clinch liegt. Das macht natürlich auch immer wieder eine bestimmte Art von Dynamik auf, wo man dann quasi verfeindete Teams hat. Die haben dann irgendwie einen Teamleader. Das ist dann wieder wie so ein Teamsport wie Formel 1 oder sowas.
Ist doch ganz logisch, ne? Je mehr Mitglieder ein Stable hat, wie eben auch im Formel 1 Rennstall, ich finde das ein sehr gutes Beispiel, desto höher sind die Chancen, dass diesem Stable irgendwann ein World Title gehört und sie den größten Erfolg in der Promotion einheimsen. Und je mehr sie sich helfen können, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie sogar vielleicht alle Titel der Promotion in ihren Besitz bringen können, was historisch gesehen auch schon häufiger passiert ist.
Ja. Es sind auch oft die persönlichen Konflikte der agierenden Charaktere, die einem Match das gewisse Etwas verleihen. Und um diese Konflikte besser darstellen zu können, wird im Wrestling auch viel geredet. Entweder in Interviews, die häufig vor oder nach dem Match stattfinden, oder in sogenannten Promos, in denen die WrestlerInnen mit einem Mikrofon den Ring betreten und sich den Fans mitteilen. Für Faces und Heels gleichermaßen eine gute Möglichkeit, ihren Charakter weiter zu unterstreichen. So beobachtet man oft Heels, die ihre Gegner und die anwesenden Fans, oft sogar die ganze Stadt, beleidigen und Faces, die sich lobend über die Fans äußern und ihre Gegner als legitime, aber zu bewältigende Bedrohung darstellen. Das ist ein einfacher Weg, die Reaktion zu bekommen, die man haben will. Wenn man im Publikum sitzt und es kommt einer raus und sagt, boah, seid ihr scheiße, dann fühlt man sich direkt, egal wie sehr man merkt, dass das eigentlich sehr plakativ ist, direkt angesprochen und denkt sich,
ey,
du bist scheiße. Und damit hat im Endeffekt der Heel genau das erreicht, was er im Endeffekt haben wollte. Das Face kommt raus und sagt, ihr seid ganz toll, habt ihr bei jedem Konzert, auf dem ihr wart, schon mal erlebt. Im Endeffekt ist es genau das, was jeder Sänger von jeder Band macht. Die kommen nach draußen und sagen das in Hamburg, die sagen das in Berlin, in Stuttgart, in Dresden, keine Ahnung. Ihr seid die beste Crowd, die ich auf dieser Tour gesehen habe. Bullshit, wissen wir auch, aber ist egal, wir finden es trotzdem schön, weil wir gelobt werden. Kurzum, Matches im Wrestling finden immer vor dem Hintergrund persönlicher Ziele und Motivationen statt. Oft werden diese Fäden in einen Kampf um einen Titel eingebunden, manchmal aber hat das auch ganz rein persönlichen Charakter. Das kann sehr abgefahren und wacky sein, das kann aber auch sehr ernst und sehr schön sein. Je nachdem, wer daran beteiligt ist und wie es so aufgebaut ist.
Um euch jetzt nochmal ein veranschaulichendes Beispiel für das Storytelling im Wrestling und in einem spezifischen Wrestling-Match zu geben, möchte ich euch ein ganz bestimmtes Wrestling-Match vorstellen und so ein bisschen nacherzählen. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ihr könnt es ja einfach parallel laufen lassen, falls ihr das auf YouTube findet. Es sollte nicht allzu schwer sein. Das Match, um das es gehen soll, ist Bret Hart gegen Steve Austin. Das ist ein gutes Beispiel für ein Wrestling-Match auf stark gehobenem Niveau. Wenn ein Wrestling-Match auf etwas gehobenem Niveau stattfindet oder zumindest über das Bewundern außergewöhnlicher physischer Performance hinaus begeistern soll, rückt die Match-Story sehr schnell in den Vordergrund. Das klingt vielleicht zunächst wie eine künstlerisch entrückte Erklärung von Trivialem, aber tatsächlich ist es eigentlich Ziel der Wrestler im Ring, eine Geschichte zu erzählen, während ihres Matches. Einfach und häufig zu beobachten ist dies bei den Matchups, die mit Kontrasten stattfinden. Zum Beispiel ein großer Wrestler gegen einen kleinen. Während der große Wrestler versucht, den kleinen Wrestler mit seiner Kraft zu überwältigen, versucht der Kleine durch seine Geschwindigkeit einen Vorteil zu erlangen und den Riesen durch Attacken gegen seine Beine von den Füßen zu holen. Ist auch im Legitimsport gut zu verfolgen, ein großer Basketballer ist nicht so schnell wie ein kleiner Basketballer, ein großer Heavyweight-Boxer ist nicht so agil wie ein kleiner Heavyweight-Boxer, der dafür vielleicht ein bisschen dicker ist und mehr Kraft in den Armen hat, das macht keinen Sinn. Egal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Kontraste ergänzen sich gut und es ist von Natur aus interessanter, sich vorzustellen, was das wohl für Folgen für das Match haben sollte. Diese Storys sind ausreizbar und erreichen ein Level an Drama, das Wrestling eben auch so toll macht. Eines der besten Beispiele hierfür ist das schon genannte Match The Hitman Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin bei der Veranstaltung WrestleMania 13. Eines der wohl besten Matches aller Zeiten. Vor dem Match sind die Rollen klar verteilt. Bret Hart ist der sympathische Held, ein Familienmann, der Champion der Company, der die Standarte durch schwere Zeiten hinweg hochhielt und gegen jeden Herausforderer tapfer antritt. Steve Austin dagegen ist ein ruppiger Einzelgänger, den weder Fans noch andere Wrestler etwas jucken und der nur auf seinen eigenen Erfolg aus ist. Er greift auch gerne mal zu unlauteren Mitteln, prügelt sich wild mit seinen Herausforderern vor seinen Matches und beleidigt diese und die Fans auch auf infame Art und Weise. Natürlich unter der Gürtellinie und in den Wochen vor ihrem Aufeinandertreffen hat er das bei Bret Hart genauso gemacht. In ihrem Match bei WrestleMania 13 ist Steve Austin der ganz klare Bösewicht. Das Match findet unter Submission-Stipulation statt. Es kann nur gewonnen werden, wenn der Gegner durch Aufgabe besiegt wird. Das heißt, der Pinfall, das Zählen bis 3, wenn die Schultern des Gegners auf die Matte gedrückt werden, zählt nicht. Man muss seinen Gegner durch Aufgabe besiegen. Glücklicherweise ist das Bret Harts Spezialdisziplin. Er sollte ja eigentlich im Vorteil sein. Und das Match geht sehr ausgeglichen los, wieder erwarten. Austin ist auch kein schlechter Techniker und Bret Hart hat zu kämpfen. So wird das im Match dargestellt. Schließlich geht das Match in die heiße Phase und endlich gewinnt der Submission-Spezialist Bret Hart die Überhand. Denn er ist schlussendlich doch der bessere Techniker. Doch Steve Austin lässt sich nicht kleinkriegen, der hält durch, der gibt nicht auf und mit der Zeit, wir nähern uns der 20-Minuten-Marke, ist Bret Hart frustriert. Diesen Frust lässt er in einen emotionalen Ausbruch an Steve Austin aus und eine Wandlung geht mit ihm vor. Der eigentlich so ehrenwerte Hitman Bret Hart wird zum Opportunisten und geht ganz unehrenhaft auf Austins lädiertes Knie los. Eine alte Schwachstelle, die mit einer auffälligen Knieschiene für alle ganz deutlich sichtbar ist. Aber warum hat Bret Hart sowas nötig? Würde ein Held sowas tun? Die Fans in der Arena werden unruhig, so kennen sie den Hitman gar nicht. Und schließlich bekommen sie sogar Mitleid für den Bösewicht Steve Austin, denn der gibt einfach nicht auf, trotz des Ausnutzens seiner Schwachstelle, obwohl Bret Hart der überlegene Wrestler ist. Und plötzlich feuern sie sogar Steve Austin an. Der schafft es noch ein zweites Mal auf die Beine und versucht sein Möglichstes, kann sich noch ein, zweimal gegen Bret Hart wehren, aber der verpasst ihm dann sogar eine blutende Wunde am Kopf, haut sein Knie weiter kaputt und nimmt ihn schließlich in einen endlos langen Sharpshooter, seinen Aufgabegriff Nummer 1 und Finisher. Austin zuckt und versucht und macht und tut und ein ikonisches Bild entsteht, als sich Steve Austin mit blutverschmiertem Gesicht schreiend noch ein letztes Mal von der Matte aufstimmt und es scheint, als könnte er den Griff tatsächlich gegen alle Hindernisse nochmal brechen, aber sein Körper gibt nach und Steve Austin kollabiert auf der Matte, ohne abzuklopfen. Der Referee beendet daraufhin das Match und Hart wird zum Sieger erklärt. Dieser ist so sauer auf Steve Austin und die Tatsache, dass er nicht durch eine echte Aufgabe, also das sichtbare Abklopfen gewinnen konnte, sondern eben nur dadurch, dass sein Gegner das Bewusstsein laut Story verloren hat, dass er nach dem Match noch weiter auf Steve Austin einprügeln will. Die Fans wenden sich jetzt vollends gegen Bret Hart, den einstigen Helden, und buhen ihn aus der Halle, nachdem ihn der Referee Ken Shamrock gewaltsam von Steve Austin wegzerren musste. Steve Austin selber humpelt nach einigen Minuten, nachdem er wieder aufstehen kann, alleine und ohne fremde Hilfe, begleitet von lauten Austin, 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 rufen der Fans aus der Halle. Was wir also in diesem Match gesehen haben, war ein sogenannter Double Turn, eine doppelte Sinneswandlung der beiden beteiligten Wrestler. Bret Hart wurde vom Held zum Bösewicht und Steve Austin vom Bösewicht zum Held. Und das binnen 20 Minuten. Steve Austin wurde später unter dem Nicknamen Stone Cold Steve Austin wohl der beliebteste und populärste Wrestler der späten 90er, der sogenannten Attitude Era im Wrestling. Und verkörperte auch weiter das in diesem Match erlangte Gimmick, also die Charakterrolle, des einsamen, harten Hundes, der sich alleine gegen alle durchbeißen muss und niemals aufgibt. Wenn man in Wrestling-Matches genau hinguckt, wenn man die Charaktere eine Zeit lang kennengelernt hat, funktioniert ein Match also nicht nur auf einer Ebene, nämlich der physischen Bewunderung, sondern führt auch immer auf einer zweiten eine Geschichte fort, die Geschichte beider Charaktere. Lernen sie in dem Match etwas dazu? Verändert sie das Match? Bringt ihnen eine Niederlage manchmal mehr als ein Sieg? Wenn Wrestling gut ist, wenn das Skript dahinter, die Storyline dahinter gut konzipiert ist, wie es aktuell zum Beispiel seit Jahren in Japan der Fall ist, beginnt man als Fan, solche Stories lesen zu können, wenn man aufmerksam genug zuguckt. Und dann ist Wrestling manchmal, so merkwürdig es klingt, nicht nur billige Unterhaltung, sondern nah an der schon erwähnten Kunstform, ähnlich Film und Theater. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Wir haben versucht, euch jetzt einmal grob durch alle Facetten des oberflächlichen Wrestlings-Betrachtens durchzuziehen und euch das Interessanteste zu erläutern. Wir hoffen, wir haben euer Interesse damit geweckt und ihr habt vielleicht selber mal Lust bekommen, ins Wrestling reinzugucken.
Ich kann nur sagen, ich bin selber jetzt seit 8 Jahren Wrestling-Fan. Der Einstieg ist komisch. Man guckt das und denkt sich, was gucke ich denn da eigentlich? Ist das nicht ein bisschen seltsam? Man schämt sich fast ein bisschen. Man denkt sich, das gesellschaftliche Stigma ist einfach sehr, sehr groß. Und wir hoffen auch, dass wir euch, dadurch, dass wir euch ein bisschen erklärt haben, ist es jetzt fake, ist es nicht fake? Was ist denn jetzt eigentlich fake?
Was soll das?
Ja, warum kann es trotzdem spannend sein? Wo kommt es überhaupt her und wie ist das überhaupt? Ganz viel erklärt haben, was euch helfen kann, euch mit dem Thema einfach mal auseinanderzusetzen. Und wir beide, die wir eine große Leidenschaft für das Thema teilen, würden uns echt freuen, wenn wir auf die Art und Weise es hinbekommen hätten, dass mehr Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen.
An dieser Stelle möchten wir natürlich auch schon mal ein bisschen Werbung machen. In unserem nächsten Podcast, der unmittelbar an diesen Podcast angeht, werden wir nochmal spezifischer darauf eingehen, was es denn für Arten von Wrestling gibt, wo man die finden kann, was die jeweils ausmacht. Und dabei nutzen wir sozusagen das, was wir euch heute erklärt haben, so ein bisschen als Grundvoraussetzung. Das heißt, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann sollte jetzt eure Neugier für die nächste Folge geweckt sein und wir erklären euch dann nochmal ausführlich, warum diese komischen Maskenmänner in Mexiko da rumspringen und was für Hintergründe das hat, warum sich diese verrückten Japaner tatsächlich mit aller Gewalt ins Gesicht hauen und mit Leuchtstoffröhren über den Rücken ziehen und was es da nicht alles für wahnsinnige Habiti im Wrestling gibt. Und dann könnt ihr für euch entscheiden, welche Teil davon ihr mal interessant und des Auscheckens würdig befindet und euch genau an die Materie einarbeiten. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören oder seid inzwischen erfolgreich eingeschlafen. Auch das ist ein sehr lobenswertes Ziel für einen Podcast. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Team von DD Talk. So. Um die Jahrtausendwende herum, da gab es in den USA gerade zweistellige Zuschauerzahlen.
In Millionenhöhe. Upsi. Da haben 10 Leute.
Oh, geil. Was sehe ich? 10 Zuschauer?
10 Zuschauer.
Hui.
Wahnsinn.
Vince McMahon ist ein
Genie.